Ja, Herr, wir wollen dich anbeten. Dich preisen in deiner Größe. Dich preisen in deiner Vollkommenheit, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du heute Morgen unter uns bist. Dass du einfach da bist, um uns zu begegnen. Du bist kein ferner Gott. Du bist ein Gott, der hier ist, der für uns ist, der nur darauf wartet, seinen Segen auszugießen. Danke, Herr. Amen. So, guten Morgen auch von mir, liebe Restgemeinde sozusagen. Aber es ist ja, sieht schon noch gar nicht so traurig aus. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid dann die zweiten 3 Wochen weg, vermutlich. Nein. Nein, dann bin ich aber froh, dass du da bist, Monika. Wüsste ich gar nicht, wie ich weiterkomme. Okay. Ja. Kein Thema. Fehlt. Gut. Thema heißt göttlich unzufrieden und ist offensichtlich, hat es den Weg nicht bis zum Beamer geschafft. Aber wie auch immer. Christiane hat ja nur gepredigt, wie wir alle zufrieden werden. Und nächstes Mal legst du noch einen drauf. So, und ich sage euch, wie man unzufrieden wird. Ja, so, wir, es geht noch ganz gut mit uns trotzdem. Und es gibt auch eine Unzufriedenheit, die einfach von Gott auch ist. Lasst uns mal so ein bisschen betrachten, wo die herkommt. Ja, wie soll ich anfangen? Als wir noch etwas jünger waren, unsere Kinder noch im schulpflichtigen Alter, da gab es immer diese Einrichtung der Elternsprechtage in der Schule. Eltern kriegen jetzt das Grauen ins Gesicht. Du bist da hingegangen, wo deine Superkinder, die nie was Böses im Kopf haben, zur Schule gingen und hast dann Sachen gehört, die du nicht hören wolltest. Und einer unserer Kinder ja, bekam also immer gesagt, ey, da bekamen wir gesagt, ja, der hat ja ein sonniges Gemüt. Er ist immer grundzufrieden mit sich und mit sich im Reinen, mit sich und seinen Noten, egal wie die auch sein mögen. Sag ich nicht. Das Problem war nur, diese Zufriedenheit mit allen Noten, die hatte er allein. So, ihr versteht, Zufriedenheit ist einerseits eine gute Sache, mit unserem Leben zufrieden zu sein, dankbar zu sein. Und wirklich voll zu sein davon, von der Liebe Gottes und darin zu schwimmen und dass es uns gut geht. Ist alles richtig, alles gut, was Christiane da gesagt hat. Aber es gibt eine Zufriedenheit, die uns statisch stehen lässt, die uns nicht antreibt, wo wir uns sagen, reicht doch alles. Egal wie meine Noten sind, alles gut. Weißt du, und wir müssen uns ja auch mal die Frage stellen, ist es denn so, dass wenn wir zufrieden sind mit unserem Leben, und ich gratuliere dir, wenn du zufrieden bist, das ist wunderbar, in der wir einer Weise sollen das sein, aber ist es denn so, dass Gott zufrieden ist mit allem, was hier auf dieser Erde oder auch mit uns als Christen geschieht, was wir tun? Ist er denn da und ist er zufrieden damit? Oder machen wir es noch persönlicher, um es noch härter auszudrücken. Glaubst du, Gott ist zufrieden mit dir? Brauchst jetzt nicht antworten. Aber das ist ja die Frage, ist Gott zufrieden mit mir? Oder bin ich nur zufrieden mit mir? Wie in dem Beispiel jetzt, ne? Bin ich zufrieden mit mir oder sagt Gott auch? Ich rede jetzt nicht von Perfektionismus und irgendwo, Gott weiß, dass wir nicht vollkommen sind, Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind und Gott weiß, dass wir Fehler machen, ja. Aber kann ich sagen, soweit es in meinem Herzen ist, soweit es mir gelingt, tue ich, was Gott von mir will. Dann ist ja gut. Nun ist es aber so, insbesondere wenn wir länger Christen sind, da werden wir merken, dass eine gewisse Trägheit uns oftmals einholt. Dass Situationen stattfinden, wo wir merken, ja, wo wir, ich sag mal, wo wir geistliche Couch-Potatoes wären. Wir sitzen da und wir gehen Sonntag zur Kirche, macht man ja so. Aber dann kommt der Moment vielleicht, irgendwann, wo du merkst, du bist mit dir und deinem Leben unzufrieden. Ja, so in der Welt da draußen nennt man sowas dann irgendwann, wenn es um die 40, 50 kommt, Midlife Crisis. Und das ist ja auch irgendwie sowas Ähnliches. Du machst einen Schnitt irgendwo oder du guckst, so viele Jahre sind vergangen, was habe ich erreicht? Schlecht, wenn es gleich in die Crisis führt. Aber weißt du, es gibt auch so eine geistliche Midlife-Crisis, wo wir, und wir sind eigentlich auch gefragt, uns zu fragen, was habe ich erreicht oder was hat Gott mit mir erreicht? Und Gott möchte dazu sprechen. Hebräer 4, Vers 12 möchte ich heute beginnen. 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir sehen also, dass das Wort Gottes, wenn wir es lesen, wenn wir es zu uns nehmen, wenn wir es hören von mir aus auch, in welcher Form auch immer, ob durch deinen Kopfhörer am Handy oder wie auch immer, dass das Wort Gottes zu dir spricht. Und die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es scheidet Seele und Geist. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Also wenn das Wort Gottes zu dir nimmst, sozusagen, dann hat es die Folge, dass du merkst in deinem Herzen, was richtig ist und was falsch ist. Also wenn du der besagte Couch-Potato bist und gar nichts tust und du nimmst das Wort Gottes und du liest, was Gott von dir will, da wirst du unruhig werden. Weil das Wort fängt an zu scheinen. Das Wort fängt an, einen Unterschied zu machen. Das Wort wird zu dir sprechen. Und an dem Punkt, wo stehen wir öfter mal, und wir müssen uns dann eigentlich entscheiden, diese Unruhe, die da kommt, dieses Unzufriedenheit, dieses, wo ich spüre in meinem Geist, da stimmt was nicht, was mache ich damit? Und wir stehen da laufend in unserem Leben öfter, sage ich mal, kommen laufend Erlebnisse oder Zeiten, wo wir an diesem Punkt stehen. Ich erinnere mich, als wir in Berlin waren und eigentlich so den Ruf hatten, Gemeinde zu gründen hier. Das war eine Zeit, auch im Vorfeld, wo viele Sachen nicht so richtig gut liefen. Und ich habe es damals nicht verstanden. Ich habe damals gedacht, ja, warum sind die, da gab es dann Streitigkeiten und ach, ich weiß gar nicht, was alles. Heute weiß ich, weißt du, Gott hat das bewirkt, damit wir überhaupt offen wurden, was Neues zu machen. Wenn alles nur schön und gut ist, da sehnst du dich nicht nach Veränderung. Und das muss nicht heißen, wegziehen Veränderung, wie bei uns es jetzt war. Aber wenn du dich fragst, warum gehen so Sachen schief oder warum sind Sachen nicht so optimal, dann solltest du dich fragen, ich sage nicht zwingend, dass es so ist, aber dann solltest du dich fragen, ist es vielleicht so, dass Gott mir etwas dadurch sagen will? Ist es vielleicht deshalb so, weil Gott mich in Bewegung bringen will? Ich möchte euch mal eine Stelle aus der Apostelgeschichte 16, 22 bis 30 mit euch lesen. Von Paulus und Silas, die da in einer richtigen Unzufriedenheitssituation waren. Wahrscheinlich in einer Unzufriedenheitssituation, in die niemand von uns bisher gewesen ist. Aber oftmals, also die haben Evangelium verkündet, waren also sozusagen voll im Willen Gottes. Und dann heißt es, die Volksmenge hob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und befahlen den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Bis dahin erstmal. Also wir sehen, sie hatten Evangelium verkündet. Sie haben ihren christlichen Glauben gelebt. Alles gut, jetzt müssten wir eigentlich denken, die Belohnung Gottes kommt, oder? Und ich weiß, dass viele von uns, die schon länger im Glauben sind, zwar nicht mit Ruten geschlagen wurden und im Gefängnis gelandet sind, aber wir haben oftmals erlebt, wir haben Dinge gemacht für Gott und sind den Bach runtergegangen. Sie sind nicht so passiert, wie wir dachten, dass sie passieren müssten. Und wir haben keine Erklärung dafür. Und ich glaube, Paulus und Silas hatten ja auch keine Erklärung so richtig dafür. Waren in einer Situation, die wirklich furchtbar war. Du predigst Evangelium, denkst, die Erweckung bricht aus. Stattdessen landest du im Gefängnis und dein ganzer Körper tut weh, denn die haben ja die Ruten, die haben mit Sicherheit wehgetan. So, da lagen sie nun, befestigt am Block. Und dann ist es um Mitternacht. Bis Mitternacht hat es gebraucht, diese Situation. Und dann taten sie etwas. Sie lobsangen Gott. Paulus und Silas haben offensichtlich um Mitternacht, als ihnen wahrscheinlich auch nichts mehr einfiel mit der Situation, was soll man denn da nun auch noch machen, ne? Um da wieder rauszukommen. Du sitzt da, dann jetzt hilft nur noch beten sozusagen. Aber oftmals sind wir ja auch so, ne? Sie lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich hätte jetzt gerne eine Überwachungskamera von der Situation da gesehen. Aber die gab es leider noch nicht. Muss spannend gewesen sein. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Ist das schon 30? Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Gott hat manchmal Situationen, die wir nicht verstehen. Und wir sind manchmal in Situationen, die wir nicht verstehen. Und ich sage dir nicht, dass das unbedingt ein Kerker sein muss und die Füße im Block. Aber du stehst manchmal vor Situationen, die sind unmöglich, die sind bedrückend, von denen glaubst du eigentlich nicht, dass Gott das will. Und wir sehen hier, sie lobsangen Gott. Sie haben etwas anders gemacht um Mitternacht. Ich glaube, das ist ein Muster für uns auch, was wir machen sollen, wenn wir frustriert und erfolglos in unserem Leben sind, wenn wir eigentlich mit Gott hadern. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die vorher nicht gehadert hätten, ne? Also ganz ehrlich, jeder Mensch, der das Evangelium predigt und hinterher im Knast landet, verprügelt, macht sich ein paar Gedanken zu seinem Verhältnis zu Gott. Das waren ja keine Übermenschen, das waren ganz normale Menschen. Und dann um Mitternacht machten sie etwas anderes. Sie lobsangen Gott. Und zwar so laut, dass die anderen Gefangenen es hörten. Die hörten zu. Die hörten zu und wussten, was da passiert. Und ich meine, es ist ja auch eine tolle Sache, ne? als dieses Erdbeben geschah, da heißt es, die Türen des Gefängnisses öffneten sich und nicht nur die Fesseln von Paulus und Silas fielen ja ab, sondern von allen. Allen, die zugehört hatten da, die ganze Zeit, die haben das Evangelium bekommen. Vermutlich haben die sich auch bekehrt. Paulus und Silas machten etwas anderes um Mitternacht. Und ich glaube, es ist ein Bild für uns auch als Christen, wenn wir in einer Situation sind vielleicht, wo wir enttäuscht sind, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir dachten, dass sie laufen sollen. Fange an, Gott zu loben. Und dann frage ihn, was er mit dir vorhat. Oftmals in Situationen, die schwer sind, auch ja, der Weg Gottes, uns in Bewegung zu bringen. Gott macht es uns manchmal unbequem, damit wir uns bewegen. Ich hatte ja schon mal diesen einen, ja, wie soll ich sagen, Spruch, den mal in einer Predigt ich gehört habe und den ich so gut fand, euch gebracht. Ne? Ein Tritt in den Arsch ist auch ein Schritt nach vorn. Ja? Wenn wir den von Gott bekommen, es ist ein Schritt nach vorn. Aber wenn du diesen kleinen Tritt bekommen hast, musst du etwas damit anfangen. Du musst Lob singen. Ja, das könnt ihr euch merken, ne? Ja, das bleibt drin, ich weiß. Deshalb sage ich es ja auch. Das bleibt drin. Aber so ging es mir auch, als ich das erste Mal den gehört habe und ich habe es behalten. 35 Jahre. Der Spruch, der. Und jedes Mal, wenn die Situation auftaucht, denke ich, aha, ja. Trittgefahr. Gott hat mit uns was vor. Und wenn wir immer das Gleiche tun, kommt immer das Gleiche raus. Aber wenn du in der Situation bist und etwas anderes tust, erstmal dem Herrn zu Lob singen und zu sagen, Herr, wohin bewegst du mich gerade? Das muss nicht immer eine örtliche Bewegung sein, wie damals, als wir aus Berlin hierher gezogen sind. Für uns war es eine örtliche Bewegung. Es kann auch eine Bewegung sein, wo der Herr einfach zu dir spricht im Hinblick auf dein geistliches Leben und dich fragt, was tust du für mich? Darf Gott das fragen? Ja. Gott darf fragen, was tust du für mich? Lass uns mal gehen zu Lukas 24, Vers Hier machen wir 19 bis 32, ich lese die nicht alle, aber kann ruhig an die Wand. Da lesen wir von Jesus, der seinen Jüngern erscheint und die Jünger sind frustriert. Sie sind Jesus gefolgt, Jesus ist gekreuzigt und dann treffen sie Jesus, den sie aber anfangs nicht erkennen. Und er liegt in die Schrift aus und dann sagt er im Vers 25 etwas. Ganz unten. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Was hindert einen am Glauben? Offensichtlich kann es hindern, zu glauben, wenn wir im Herzen träge sind. Trägheit hindert Glauben. Was ist Trägheit? Trägheit ist, wenn ich mich nicht bewegen will. Wenn ich darin ruhe, wo ich gerade bin. Wenn ich nicht Veränderung will. Hier sagt er, zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Sie waren frustriert und sie wollten nicht glauben. Sie waren träge darin, zu glauben, was in der Schrift steht. Können wir den etwas weiter noch haben? Die letzten Verse? Und dann legt er ihnen die Schrift aus. Und dann heißt es im Vers 31, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Diese Jünger hatten etwas erlebt. Sie hatten ein Lebensziel. Sie hatten ihre Berufe verlassen. Ihr Lebensziel hing plötzlich am Kreuz. Ende, sozusagen. Jetzt fanden sie ihren Jesus wieder, ihr Lebensziel. Und sie sagen eins, als sie erinnern sich, was passierte mit ihnen offensichtlich, als er ihnen die Schrift auslegte, als sie verstanden, was Jesus eigentlich wollte. Als sie verstanden, dass er brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg mit zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Sie merkten etwas und ich glaube, das ist für uns auch eine wichtige Sache, wo wir reagieren müssen. Brennt nicht unser Herz davon, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir nicht hören, was er mit uns machen will, wenn wir da hören, was Gottes Pläne für uns sind. Brennt unser Herz. Ich glaube, es brennt, wenn wir hören, dass Gott zu uns spricht, dass er Ziele mit uns hat. Aber da ist der Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, was wir machen. Brennt tut immer ein bisschen weh, ist nun mal so. Wer auf dem Herd fasst, kann sich verbrennen. Aber wenn wir dieses Brennen zulassen und wenn wir diese Unzufriedenheit, die da in unserem Herzen ist, dieses Ziel zulassen, wenn wir merken, Gott hat etwas mit uns vor, mit meinem Leben, dann ist es Zeit, etwas anders zu machen als bisher. Das ist Zeit, zu ihm zu gehen und zu beten und zu fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Und wenn er es gesagt hat, dann kommt die nächste Entscheidung, denn dann muss ich auch noch machen, was er sagt. Deshalb, weil ich dann machen muss, was er sagt, lassen wir schon Schritt 1 aus, zu fragen, was er sagt. Vielleicht sagt er uns Dinge, die uns nicht passen. Aber Gottes Liebe ist ganz sehr, sehr groß und er wird uns nichts sagen, was uns so wehtut, Also, dass wir jetzt Angst davor haben müssten. Aber er möchte, dass du und dass ich sein Reich bauen. Ist das wahr? Ja? Sollen wir uns sein Reich bauen? Bist du jemand, der sein Reich baut? Und wenn du es nicht tust, dann ist heute vielleicht der Tag, wo du sagst, okay, ich merke, warum ich unzufrieden bin in meinem Leben. Warum deine Unzufriedenheit da ist. Einfach deshalb, weil Gott ist nicht ganz zufrieden mit dem, wie ich es tue. Und dann sollten wir anfangen, so wie die Jünger, die hier ihren Lebenssinn wieder gefunden haben, als sie ihren Jesus fanden, sollten wir unseren Lebenssinn wiederfinden, der nicht nur abstrakt Jesus heißt, natürlich Jesus annehmen und mit Jesus leben, aber der auch ganz konkret heißt, Jesus nachzufolgen, sollten wir uns wieder in deine Nachfolge einreihen und vorwärts gehen. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Alles, was aus Gott geboren ist, wenn du aus Gott geboren bist, du überwindest die Welt. Und der Sieg, der die Welt überwunden hat, ist dein Glaube, zu dem du zu träg sein kannst. Glauben auszusprechen, glaubend auszusprechen, bedeutet ja auch, das zu tun, was ich glaube. Lass mich praktisch machen. Wenn du merkst, dass du abhängig bist vielleicht von, ich weiß nicht wie viele Stunden, Computerspielen, Fernseh gucken oder was auch immer, und du sagst, Herr, mach mich frei davon. Ich will Zeit haben auch für dich zum Beten. Ich sage nicht, dass Computerspielen oder Fernseh gucken jetzt was ganz Schlimmes ist. In Maßen ist alles richtig, ja? Aber wenn wir merken, dass wir abhängig sind davon, dann ist es ein Problem für uns, hinzugehen und auszusprechen und zu sagen, Herr, mach mich frei davon. Denn anschließend müssen wir das Ding ausschalten. Und wenn wir dann ganz mutig waren und vielleicht noch unserem Ehepartner oder irgendwie anderen Leuten gesagt haben, der Herr hat mich frei gemacht davon. Und ich glaube, dass Gott mir geholfen hat. Dann sind wir ganz schön in der Bredouille irgendwo, ne? Was denn, wenn wir jetzt dann alleine sind und haben gerade Langeweile und du verstehst, dass plötzlich wir haben etwas bekannt im Glauben. Und wir sind oder spüren die Verpflichtung, dann auch entsprechend zu handeln. Aber ich kann dir sagen, Gott ehrt unseren Glauben. Und er hilft dir. Nur du musst nicht träge sein zu glauben, sondern ihm glauben, dass er dir hilft. Gott hat dich fähig gemacht. Im 2. Korinther 3, Vers 6, den können wir uns auch angucken. 2. Korinther 3, Vers 6. Der uns auch tüchtig oder fähig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ich sage dir, du bist tüchtig gemacht, fähig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Du bist ein Diener, du bist eine Dienerin des neuen Bundes. Und wir sind dazu fähig gemacht. Und wir können wissen, dass Gott sich dazu stellt. Und wenn dir Dinge zu groß erscheinen, dann glaub ihm doch, dass er einfach ein Wunder tut. Weißt du, Wunder ist nur ein Wunder, wenn es sonst nicht funktionieren kann. Sonst ist es ja kein Wunder. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott kann deine Entscheidung segnen. Und wir müssen uns einfach lernen, uns die Unzufriedenheit, die wir in unserem Leben haben, die sich auch entwickelt haben mag, weil wir merken, dass wir träge sind, umzubauen oder in eine Bereitschaft, Gott mehr nachzufolgen oder die Dinge zu tun, wo Gott zu uns gesprochen hat. Viele Christen sind einfach unzufrieden mit ihrem christlichen Leben, weil es irgendeine Stelle gegeben hat, wo sie gesagt haben, also Gott, weiter bis dahin und weiter nicht. Und Gott ist nicht jemand, der dann sagt, ja, den Schritt willst du nicht tun, mein Lieber oder meine Liebe. Also gucken wir mal nach einem anderen. Den darfst du auslassen. So funktioniert das leider nicht. Wenn wir weitergehen wollen, werden wir den Schritt gehen müssen. Und Gott hat nur gute Schritte, möchte ich dir auch sagen. Schritte der Liebe und wo du vorwärts kommst, nicht wo du belastet wirst oder noch mehr ausgepumpt wirst oder irgendwie ausgenutzt wirst von ihm. Das ist nicht Gott. Aber er weiß, was für uns schädlich ist und er weiß, was für uns gut ist. Und wir wissen es manchmal nicht so richtig, ganz offensichtlich. Wir sind fähig gemacht, uns ändern zu können. Wir sind fähig gemacht, uns fürs Richtige entscheiden zu können. Wir sind fähig gemacht, uns nicht den Falschen verlieben zu müssen oder die Falsche. Egal, ob wir ledig sind oder ob wir verheiratet sind. Wir sind fähig gemacht, dass wir damit umgehen können, durch Gottes Kraft. Wir können sagen, was Gottes Wort sagt, und uns entscheiden, unser Leben managen. Wir sind nicht dazu gemacht, dass wir jeden Versuchungen erliegen müssen und sündigen müssen, Falsches tun müssen. Nein, dazu sind wir nicht gemacht. Und wenn es uns passiert, tatsächlich, dann haben wir die Möglichkeit, Buße zu tun. Und er ist gestorben für jede unserer Sünden. Und er vergibt uns und wir können gerecht vor ihm stehen und weiter vorwärts gehen. Ich möchte dich heute eigentlich nur auffordern, die Unzufriedenheit, die du vielleicht spürst in deinem Leben, einfach zu kultivieren zu einem Schritt nach vorn. Dich zu fragen, bin ich vielleicht unzufrieden, weil ich Gottes Willen gar nicht tue oder nicht richtig tue, nicht vollständig tue oder nur so gerade tue, dass niemand von der Gemeinde nachfragt. Und wenn du gar nicht unzufrieden bist, wenn du auch jemand bist, der grundzufrieden ist mit seinen Noten, egal wie die aussehen, dann frage ich dich, wenn du das Wort Gottes liest und wenn du siehst, wie Gott ist, was Gott will, spürst du Gottes Unzufriedenheit noch mit der Situation der Menschen auf dieser Erde? Wir sind ja nicht hier, weil alles so schön ist, damit wir mächtig genießen können. Gott gibt seine Sachen zum Genuss, natürlich. Wir dürfen genießen, aber auf dieser Erde sind wir, um Menschen das Evangelium zu bringen. Auf dieser Erde sind wir, um sein Reich zu bauen. Auf dieser Erde sind wir als Botschafter an Christi Stadt. Deshalb sind wir hier. Und wenn du sagen kannst, ich bin mit meinem Leben eigentlich richtig zufrieden, dann wünsche ich dir, dass du aber auch spürst, diese Sehnsucht Gottes, diese Welt zu erreichen. Und dann kommt da auch schon eine kleine Unzufriedenheit in uns hoch. Und wir fangen an, Gottes Reich zu verkünden. So, nächstes Mal hörst du wieder, wie du zufrieden sein kannst. Aber ich glaube, ihr merkt alle, eine gewisse Unzufriedenheit in diesem Sinne ist göttlich. Es ist der Geist Gottes auch, der zu uns spricht und sagt, lass das oder tu das oder tu es nicht. Und die Bibel sagt, dass der Friede Gottes ein Regieren in euren Herzen, oder wörtlich heißt das ja da, sei ein Schiedsrichter, ein Kampfrichter in eurem Herzen. Dann merken wir, wenn wir keinen Frieden haben, wenn wir diese Unruhe verspüren, dass wir dann auch reagieren sollten. Und einfach dem nachfolgen, was wir wissen, was von Gott ist. Ich will dir heute sagen, egal wo du stehst, ich gehe jetzt mal ganz frech davon aus, dass du noch nicht perfekt bist. Gott will dich verändern. Gott will mich verändern. Gott will dich verändern. Wollen wir, dass er uns verändert? Dann müssen wir etwas anderes tun. An der richtigen Stelle. Nicht immer alles anders, aber wir müssen horchen, was er zu uns sagt. Mach einfach die Ohren auf und horche, was Gott dir sagt. Und dann ändere es. So kommt man im Leben, in seinem Glaubensleben weiter. Einfach Ohren auf zu Gottes Wort. Wir werden jetzt den Gottesdienst beschließen, nochmal mit einer kurzen Zeit des Lobpreises von ein, zwei Liedern. Und wenn du hier bist und du möchtest Gebet haben, vielleicht weil du merkst, dass du Neuanfang brauchst, oder du bist krank und möchtest, dass wir dir die Hände auflegen für Heilung, dass Gott ein Wunder tut, dann kannst du auch nach vorne kommen.